und einen wunderschönen Nachmittag an Sie, liebe Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, und herzlich willkommen zu diesem Markt-Update-Call zum Thema Energieversorgung in Deutschland und Europa mit unserer Helen Windischbauer samt Special Guest Andreas Schierenbeck. Mein Name ist Elena Wermo, ich bin Deputy Head of Third Party Distribution bei Amundi Deutschland und ich begrüße Sie heute aus dem wunderschönen und sonnigen Frankfurt. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, gibt es wie immer ein paar organisatorische Themen vorab. Herr Kotalakidis hat es eigentlich schon mal erwähnt, ich sage es aber trotzdem nochmal. Die Fragen, die Sie im Chatfenster stellen, sehen wirklich nur wir als Moderatoren. Es gilt also wie immer, Feuer frei. Die Präsentation wird im Nachgang an alle Teilnehmer aus Deutschland gesendet. Für die Teilnehmer aus Österreich oder der Schweiz möchte ich Sie bitten, auf Ihre Amundi-Ansprechpartner zuzugehen, falls auch Sie diese Unterlage erhalten möchten. Und last but not least möchte ich etwas Werbung für unsere kommenden Calls machen. Das nächste Produktupdate zu unseren ETF-Strategien in volatilen Zeiten findet am 8.11. statt. Dann haben wir natürlich auch in zwei Wochen Zeit den nächsten CIO-Call, diesmal zu einem meiner Meinung nach extrem spannenden Thema. Ich bin ja so ein bisschen affin, was die US-Politik angeht. Wir haben natürlich die Midterm-Elections in den USA und am 10.11. begrüßt Helen Windischbauer Politikwissenschaftler Dr. Josef Brabel. Das wird mega spannend. Ich hoffe, sie wählen sich da wieder ein. So, jetzt kommen wir aber zu dem heutigen Thema und zu unseren werten Referenten. Ja, es ist kein Geheimnis, dass Europa und allen voran Deutschland in einer Energiekrise stecken. Wir wollen vom russischen Gas unabhängig werden und wir schauen aktiv nach Alternativen. Und jeder Krise ist ja bekanntermaßen auch eine Chance. Und vielleicht ist es sogar die beste Chance, die erneuerbare Energien bislang hatten. Solar, Wind oder vielleicht Wasserstoff. Gerade bei dem Thema Wasserstoff scheinen sich alle einig zu sein. Es scheint eine überlegene Technologie zu sein, die im Gegensatz zu Wind und Solar stabil und nicht variabel ist, genau wie Atomkraft übrigens. Aber im Gegensatz zu Atomkraft gibt es eben keine Abfallthematik. Aber wenn die Technologie so überlegen ist, warum setzen wir nicht stärker auf sie? Welche Hürden gibt es? Also ich denke, es gibt tatsächlich sehr viele Fragezeichen und Mythen rund um das Thema Wasserstoff. Und ich freue mich, dass Andreas Schierenbeck heute unser Gast ist. Zwischen 2019 und 2021 war er CEO von Uniper und hat in der Zeit deren Transformation geleitet und Initiativen im Bereich der erneuerbaren Energien eingeführt. Letztes Jahr ist er dann ausgestiegen, um HH2E AG zu gründen, ein deutscher Start-up mit dem Ziel, einer der größten Produzenten von grünem Wasserstoff in Deutschland zu werden. Wir freuen uns riesig, dass Sie heute dabei sind, Herr Schierenbeck. Aber bevor wir zu Ihnen kommen, dürfen wir von meiner Kollegin Helen Windischbauer, Head of Multi-Asset Solutions bei Amundi, eine Einschätzung zu den Märkten und besonders zum Einfluss der Energiekrise auf Länder, Sektoren und schließlich Unternehmen hören. Helen, the floor is yours.
Vielen Dank. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Markt-Update-Call. Wir starten gleich, es ist viel passiert an den Märkten und wir haben noch ein spannendes Thema. Also was bewegt die Märkte aktuell? Also das kann ich sehr einfach zusammenfassend sagen. Die Frage nach dem Zinspfad, nach dem Ende der Fahnenstange bei den Zentralbanken hinsichtlich den Zinserhöhungen bleibt nach wie vor offen und bewegt die Märkte. Aber davon mal abgesehen, die aktuellen Themen, Konjunktur. Also es zeigt sich zunehmend gerade in der Eurozone, dass unsere wirtschaftliche Entwicklung deutlich unter Druck gekommen ist und auch unter Druck kommen wird. Wenn wir uns den Gesamteinkaufsmanager-Index ansehen, dann ist dieser auf 47,1 gefallen, damit auf den niedrigsten Stand seit knapp 2 Jahren. Was vor allem belastet, sind die hohen Kosten. In Deutschland steigen die Produzentenpreise um fast 46% gegenüber dem Vorjahr. Immerhin, der IFO-Index hat zwar noch leicht positiv überrascht, aber er sinkt auch weiter. Dazu auch noch später mehr. Die Exporte in die Nicht-EU-Länder steigen. Hier eine sehr, sehr hohe Zahl von 20%, natürlich auch dem schwachen Euro-Entwicklung geschuldet. In den USA steigt die Kerninflation auf 6,6 und die Abkühlung am US-Immobilienmarkt hält an. In der Politik hat sich auch einiges getan. Nach dem Rücktritt von Liz Truss nach rekordbehafteten 44 Tagen im Amt ist nun ein neuer britischer Premierminister Sunak angetreten. Hier war tatsächlich der Höhepunkt oder Tiefpunkt der Regierung am 23. September erreicht, als das Fiskalprogramm der britischen Regierung auf große Marktverwerfungen ausgelöst hat. Und daraufhin sahen wir eine Kehrtwende der Regierung. In Europa hat der EU-Gipfel Ausarbeitung von Maßnahmen zur Eindämmung der Energiepreise beschlossen. Das hat auch dem Aktienmarkt gerade in Europa etwas Auftrieb verholfen. In China sehen wir, dass der Parteikongress Xi Jinping im Amt wieder bestätigt hat und auch nochmal bestätigt seine Macht und auch nochmal den Machtzuwachs des Präsidenten. In Deutschland hat der Kanzler ein Machtwort gesprochen. Hier ging es um die längere AKW-Laufzeit. Hier hat man eine vorübergehende Lösung gefunden. Aber das hat natürlich auch eine kurz-mittelfristige Entlastung hinsichtlich der Frage nach der Energieversorgung nochmal bestätigt. Schauen wir uns auf der rechten Seite die Entwicklung im Monatsbeginn an. Sowohl Aktien in Europa als auch in den USA haben profitiert. Zum einen in Europa von den Themen rund um die Energie. S&P läuft gerade auf Hochtouren die Berichtssaison. Auf jeden Fall hatten beide Indizes seit Monatsanfang nun einen positiven Lauf. Wenn man sich die Renditen ansieht, ist es so, dass die Markterwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich der weiteren Zinsentwicklung dazu geführt hat, dass die Renditen sich zurückgebildet haben. Wir hatten zunächst eine sehr starke Ausweitung der Renditen, sowohl vor allem in den USA, aber auch in Europa. Jetzt am aktuellen Rand ist es so, dass die US-Treasuries seit Monatsanfang die Rendite zurückgebildet haben, aber das Gleiche gilt auch für den 10-jährigen Bund. Die Unternehmensanleihen hatten eine Spread-Ausweitung, vor allem im Bereich des Investment-Grade zu sehen. Bei den High-Yield-Unternehmensanleihen konnte sich der Spread etwas einengen. Die Währungen und Rohstoffe sahen folgendermaßen aus. Der Euro profitierte von den Erwartungen der US-Marktteilnehmer hinsichtlich der weiteren Zinsentwicklung. Also hier hatten wir eine etwas stärkere Phase und das Öl profitierte auch leicht. Schauen wir mal auf die nächste Seite. Thema hatte ich schon angesprochen, China. Der 20. Parteikongress Chinas ist nun beendet und zeigte ganz klar, dass in der politischen Stoßrichtung in den kommenden Jahren es wohl keine Veränderung geben wird. Der Fokus wurde vor allem auf die nationale Sicherheit gelenkt und dieser wurde auch im Parteitag, wenn man mitzählt, wie oft nationale Sicherheit erwähnt wurde, deutlich mehr Bedeutung eingeräumt als den Begriff Wirtschaft. Ansonsten, wenn wir aber auf die Wirtschaft schwenken, was hat der Parteikongress beschlossen hinsichtlich der Wirtschaft, des wirtschaftlichen Fokus, wird in der Zukunft Wert gelegt werden auf Technologie, auf Lieferketten, auf Angebot von Energie, Nahrungsmittel, aber auch von kritischen Rohstoffen. Ja, der Aktienmarkt in China hat deutlich enttäuscht darauf reagiert. Und auch die Währung sackte gegenüber dem US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2008 ab. So, auf der nächsten Seite. Was zeigen uns nun die Frühindikatoren hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung? Hier im Fall das IFO-Geschäftsklima für Deutschland. Auch wenn das Geschäftsklima zunächst leicht positiv überrascht hat hinsichtlich der Erwartungen, bleibt die Stimmung, und das sehen wir hier in der linken Grafik, in der deutschen Wirtschaft schlecht. Sowohl das Geschäftsklima, die aktuelle Lage, aber auch die Erwartungen haben doch mal nach unten abgegeben. Während sich das Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe weiter verschlechtert hat, besserte sich immerhin die Stimmung im Handel und im Dienstleistungssektor. Auf der rechten Seite sieht man, dass die IFO-Konjunkturuhr nun in den Krisenbereich abgerutscht ist. Die vier Quadranten bezeichnen vier Entwicklungen, und zwar zum einen links oben Erholung und Lage unterdurchschnittlich hinsichtlich der Erwartungen. Dann weiter auf der rechten oberen Quadrant zeigt es einen Boom und Lage überdurchschnittlich, und dann kommen wir in den unteren Bereich. Da rechts unten wäre Abkühlung, Lage überdurchschnittlich, und ganz links unten der schlechteste Bereich mit Krise, Lage unterdurchschnittlich. Was man hier sieht auf jeden Fall ist, dass in den Jahren mit den grauen Linien wir noch im Boom-Bereich waren, also 2017, 2018. Dann die Linien mit den blauen Linien sich im Bereich der Mitte etwas knubbeln, aber auch gerade aktuell 2022, das sehen Sie hier mit dem roten Pfeil, hier sich stark in dem Bereich Krise und Lage unterdurchschnittlich bewegt hat. Letztlich auch das nochmal als Bestätigung zum europäischen PMI, der ja auch mit seinem Zähler unter den 50 in den Kontraktionsbereich gefallen ist. Auf der Energieseite hat sich einiges getan, auf der nächsten Seite. Das hat auch nochmal eine Unterstützung an den europäischen Aktienmärkten gegeben. Die Preise für Erdgas und Strom haben in den letzten Wochen nochmal deutlich nachgegeben. Das sehen Sie an der linken Grafik. Blaue Linie ist der Strompreis und die grünliche Linie ist der Gaspreis. Und hier hat man doch ein deutliches Zurückkommen des Gaspreises, aber auch des Strompreises gesehen. Die Gründe hierfür waren zum einen die Bestrebung der Politik, hier regulierend am Markt einzugreifen. Dann das Entlastungspaket natürlich der Bundesregierung, das ist schon etwas länger verkündet worden, aber auch die Annäherung auf den EU-Gipfel und das Machtwort des Kanzlers, die drei Kernkraftwerke bis April 23 am Netz zu lassen. Auch natürlich die Sorge um den Füllstand der Gasspeicher trägt auch zur Entspannung am Energiemarkt bei. Nichtsdestotrotz haben wir auch Wettervorhersagen bekommen, dass wir in diesem Winter nicht mit einem massiven kalten Wintereinbruch zu rechnen haben, sodass auch hier die Sorge um Energieknappheit etwas zurückgebildet hat. Grundsätzlich helfen rückläufige Energiepreise hinsichtlich natürlich der Inflation, aber helfen auch, die zu erwartende Rezession abzumildern, sodass wir jetzt auch schon in den Inflationserwartungen hier die Erwartungen schon etwas zurückkommen sehen. Hier auf der Seite ist nochmal eine Übersicht über die Entwicklung der Inflationsindikatoren, aber auch der Währungsentwicklung. Zum einen auf der linken Seite sieht man den ISM bezahlte Preise. Das ist die hellere blaue Linie. Und auch hier sieht man, dass in den letzten Monaten zumindest die bezahlten Preise in den USA schon sehr stark zurückgekommen sind. Was noch nicht mitgezogen hat, ist die US-Inflationsrate hier zu sehen in der dunkelblauen Linie. Aber es ist zu erwarten, dass wir auch hier den Effekt in den kommenden Monaten dann als Übertragung auf die Inflationsrate sehen werden. Auf der rechten Seite sieht man auch die Wechselkursentwicklung des US-Dollars. Und hier schlägt natürlich die deutliche Stärke ins Auge und sowohl für das Pfund, für den Euro, für den Yen als auch für den Renminbi. Und hier ist allerdings am aktuellen Rand sehr schön zu sehen, gerade für Europa und Großbritannien, dass hinsichtlich den Zinserwartungen und der geplanten Zinsschritte sich auch etwas übersetzt hat auf eine relative Stärke wieder gegenüber unseren Währungen, weil das Zinsdifferenzial damit nicht mehr so weit stark in der Ausweitung zu erwarten ist. Deshalb ist das, was wir am aktuellen Rand hier sehen, China-Parteikongress eigenes Thema. Aber auch im Yen ist es so, dass natürlich der Zinsunterschied zu den USA ziemlich großes Ausmaß erreicht hat. Wir schauen mal auf die nächste Seite. Wie sieht denn aktuell der Straffungskurs der Fed aus? Und zwar die linke Grafik zeigt vergangene US-Zinserhöhungszyklen und mit den unterschiedlichen Startpunkten, unterschiedlichen Farben genannt, und zwar dann auf der Achse abgetragen die Monate seit der ersten Zinserhöhung. Und was hier sehr auffällig ist, und wir sehen es auch hier 2022 mit einem roten Pfeil, ist, dass wir im aktuellen Zinserhöhungszyklus eine ungemeine Steilheit dessen haben und es sehr schnell, sehr straff bislang die Zinsen erhöht wurden. Wir kamen natürlich auch von einem anderen Niveau als jetzt in den anderen Zyklen, aber nichtsdestotrotz hat diese sehr starke, sehr schnelle Straffung natürlich den Effekt auch an den Zinsmärkten gehabt. Es ist so, dass die derzeit eine Erwartung am Markt in den USA herrscht, dass die Terminal Rate, also quasi das Ende der Fahnenstänge, wie ich vorhin schon sagte, hinsichtlich der Zinserhöhung bei ca. 5% liegt, ungefähr im Mai verortet. Was aber sehr interessant ist, denn wenn wir uns nochmal daran erinnern, dass das Jackson Hole Meeting Ende August dazu führte, dass aufgrund der sehr hawkischen Rede von Powell hier eingepreist wurde eine Terminal Rate von 3,78 und wir jetzt mittlerweile bei 5 sind, ist damit auch sehr, sehr gut zu erklären ist, warum wir diese sehr starken Bewegungen vor allem am US-Zinsmarkt gesehen haben. Immerhin, was derzeit von den Fed-Speaker noch verlautbart wurde, ist, dass zumindest wir Hoffnung haben könnte, dass in 2023 über einen etwas verlangsamenden Pfad diskutiert werden wird. Fakt ist allerdings, die Fed bleibt data-dependent. Was auch interessant ist, die rechte Seite. Hier sehen Sie die US-Arbeitslosenquote, die sich noch sehr niedrig hält bei 3,6. Der Arbeitsmarkt ist noch sehr stark in den USA, ist allerdings auch ein nachlaufender Konjunkturindikator. Das heißt, bis der Arbeitsmarkt etwas in die Knie geht, wird es eine Weile dauern. Aber nichtsdestotrotz, der Arbeitsmarkt ist sehr stark, eine Arbeitslosenquote von 3,6. Was wir hier sehen, ist dazu abgetragen, den NAHB Index, Immobilienpreisindex in den USA. Das ist invertiert, die dunkelblaue Linie. Und man sieht hier einen niedrigsten Stand, auch seit einem Jahrzehnt. Gut, nehmen wir jetzt mal die Pandemie-Monate aus. Aber hier sehen wir einen extrem niedrigen Stand. Und dieser Immobilienpreisindex fällt in diesem Jahr in jedem einzelnen Monat. Die Gründe dafür sind aber auch klar. Die Bauzinsen haben mittlerweile ein sehr hohes Niveau erreicht. Also hier schlagen sich die Zinserhöhungen mit ihren Effekten auch auf die Kreditmärkte durch. Und hier im Abschluss zu sehen, der Immobilienpreisindex war häufig eine sehr gute Entwicklung, auch für die Arbeitslosigkeit. Was die Märkte aktuell noch beobachten auf der nächsten Seite, ist die Berichtssaison, sowohl in den USA als auch in Europa. Auf der linken Seite sehen Sie die Gewinnmargen und das Gewinnwachstum im dritten Quartal, sowohl also für die Unternehmen im S&P 500, für die einzelnen Sektoren. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann für den Stoxx 600 Umsatz und Gewinnwachstum gegenüber des Vorjahres. Also was ist dann zu erwarten? Im S&P 500 sehen wir, dass ca. 72% der Unternehmen die Prognosen beim Gewinnwachstum übertroffen haben, jedoch aber auch hier Basis einer von deutlich niedrigeren Erwartungen. Diese Woche ist ziemlich spannend. Es berichten im S&P 500 ca. 20% der Marktkapitalisierung ihre Ergebnisse, allen voran die großen Tech-Namen, aber auch die Energieunternehmen. Die Q3-Wachstumseinschätzung liegt bei 1,5%, wobei allerdings nur 4 Sektoren einen Zusatz verzeichnen und die Gewinnmargen gehen immerhin im 5. Mal zur Folge zurück auf durchschnittlich 12%. Das sind diese dunkelblauen Balken, die Sie in der linken Grafik sehen. Wir rechnen im Stock 600 im 3. Quartal mit einem Gewinnwachstum von ca. 31%. Aber hier vorausblickend, und das haben wir auch schon wiederholt aufgegriffen, das Thema an unseren CIO-Calls, ist schon, dass ein weiteres Gewinnwachstum sehr schwierig werden wird in den kommenden Quartalen für die Unternehmen. Auf der nächsten Seite unsere Grafik, die Sie kennen, und zwar, was wir daraus machen, wie unsere aktuelle Einschätzung ist. Aktien sind wir vorsichtig, bei den Unternehmensanleihen, bei den M-Anleihen neutral. In der Duration sind wir positiver geworden, das haben wir auch die letzten Male immer wieder kommuniziert. Bei den Rohstoffen und auch im Gold sind wir neutral. Ich möchte hier an dieser Stelle schließen und gebe über zu Elin und bin gespannt auf Ihre Fragen.
Super, tausend Dank, Helene. Wir haben tatsächlich viele Fragen im Chat. Ich werde die ein bisschen komprimieren und ein bisschen kürzer stellen. China, Aktienmarkt, spannend, ja, nein, investieren oder fernbleiben?
Es ist noch etwas schwierig im chinesischen Aktienmarkt. Wir sind derzeit eher neutral. Zum einen hängt China immer noch die Nulltoleranzpolitik gegen Corona immer noch nach. Auch der Häusermarkt belastet noch. Am Häusermarkt ist allerdings zu erwarten, dass in der kommenden Zeit staatliche Unterstützung folgen könnte. Aber das ist auch noch nicht so ganz klar. Was uns auch noch etwas vorsichtig hält, sind die geopolitischen Beziehungen, vor allem zu Europa, aber auch zu den USA. Von dem her sind wir etwas vorsichtig. Was positiv wirken könnte, wäre, ich sagte es gerade, die fiskalische Unterstützung, denn das hätte direkte Auswirkungen auf den Konsum in China. Also derzeit sind wir noch neutral, aber wir gehen davon aus, dass zumindest in 2023 sich die wirtschaftliche Entwicklung auch nochmal verbessern sollte.
Super. Die nächste Frage hast du eventuell mit dieser Folie bereits antwortet, aber ich stelle sie trotzdem. Der Aktienmarkt ist dieses Jahr nicht sonderlich gut gelaufen, das ist klar. Wir steuern auf eine mögliche Rezession zu. Ist es schon in den aktuellen Kursen eingepreist oder kann man davon ausgehen, dass wir das nicht so sehen, weil wir untergewichtet sind im Bereich Aktien?
Also vor allem in Europa sind natürlich die Bewertungen sehr günstig geworden, das ist richtig. Allerdings ist in Europa noch grundsätzlich das Thema Energiekrise, aber auch ja die steigenden geopolitischen Spannungen als Belastung zu sehen. Also hier kann man noch nicht ganz klar sehen, inwieweit eine Rezession eingepreist ist. In den Kursen kann man so genau nicht sagen, denn diese Rezession ist dann auch wieder abhängig davon, wie die Energiefrage aussieht. Also wir haben jetzt ja gerade ganz am aktuellen Rand gesehen, dass wir eine Erleichterung von den Energiepreisen zu erwarten haben und dass daraufhin hat auch der Aktienmarkt reagiert. Aber es ist ja nicht so, dass diese Gegebenheit oder diese Gemengelage, so wie wir sie jetzt haben, auch fürs nächste Jahr bleibt. Also von dem her, Europa sind wir auf jeden Fall noch sehr vorsichtig. Es könnte aber dann nichtsdestotrotz Möglichkeiten im kommenden Jahr geben, hier etwas positiver zu werden. Aber Stand aktuell, wir sind vorsichtig für Europa noch.
Okay, perfekt. Dann nehmen wir jetzt die letzte Frage. Wir haben noch mehr im Chat. Tut mir leid, wir schaffen es aber nicht alle zu beantworten. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die vielen Anlegern beschäftigt. Ist es sinnvoll, noch Fonds mit US-Dollar zu kaufen? Also anders formuliert, wie ist denn unsere US-Dollar-Meinung weiterhin stark oder gibt es den nächsten Comeback zum Euro?
Also auf jeden Fall sind wir konstruktiv auf den US-Dollar, denn grundsätzlich nochmal einen Schritt zurückgenommen. Die Fed ist noch nicht fertig mit ihren Zinserhöhungen. Und im Gegenschritt dazu, das ist ja immer in Relation auch dann zum Euro, zur Gegenwährung zu sehen, ist es auch so, dass wir von der EZB auch noch nicht genau wissen, wann das Ende der Zinserhöhungen erreicht sein sollen, auf welchem Level. Also derzeit in Europa preisen die Märkte eine Terminal Rate im nächsten Jahr von 3% ein. Ich würde sagen, es ist noch vielleicht etwas zu niedrig gegriffen. Also hier könnte es durchaus noch mal einiges an Umwerfen hinsichtlich der Erwartungen geben. Von dem her ist es so, dass die Frage zu beantworten, wir konstruktiv auf den Dollar sind, aber noch nicht übermäßig positiv auf den Euro.
Okay, super. Vielen, vielen Dank, Helene. Ich würde jetzt Richtung unser Gast schauen, Herr Schierenbeck. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag und ich übergebe damit das Wort an Sie.
Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. In den nächsten paar Minuten möchte ich ein bisschen meine Meinung und meine Einschätzung darstellen, wie denn der Energiemarkt sich weiterentwickeln wird, was denn eigentlich passieren wird. Wir haben ja schon eine gute Einführung von meiner Vorrednerin gehört. Lassen Sie mich über das Thema reden, Energiemarkt mit den Herausforderungen, die sich eigentlich für Europa und für Deutschland stellen. Bis Februar diesen Jahres, sage ich mal, ist der linke Kasten in der Reduzierung der CO2-Emissionen sicherlich der Haupttreiber gewesen. Thema Dekarbonisierung, die verringerte Emission war eigentlich der Haupttreiber für die Veränderung im Energiemarkt. Das Thema Energy Sovereignty, wie wir es inzwischen nennen, oder auch das Thema Security of Supply, sichere Energieversorgung, stand eigentlich überhaupt nicht im Fokus. Das hat sich natürlich radikal geändert mit dem Beginn der Ukraine-Krise oder des Ukraine-Kriegs. Auf einmal, sage ich mal, ist dieser Dreiklang das, was den Markt treibt. Das heißt, wenn wir das auf Deutschland übersetzen, dann, sage ich mal, ist der Weg zu 100% erneuerbaren Energie bis 2035 immer noch derselbe. Aber kurzfristig sehen wir die Herausforderung, dass wir 55 BCM russisches Erdgas ersetzen müssen bei einem Verbrauch von ungefähr 94 bis 95 BCM. Das heißt, wir werden sicherlich die Demand wachsen sehen, also Fuel Switch, weniger Verbrauch durch die hohen Preise. Wir sehen aber auch massive Investitionen in LNG-Terminals und Schiffe, die natürlich jetzt auch dazu geführt haben, dass die Speicher voll geworden sind. Die Projekte, die in den letzten Jahren angedacht worden sind, aber nie ausgeführt worden sind, wie Wilhelmshaven und Brunsbüttel, werden jetzt in Rekordzeit fertiggestellt. Wir sehen aber auch eine Erneuerung der Verstromung von Kohle, Braunkohle und auch die Verlängerung der Kernenergie, zumindest für einige Monate, um auch den Energiemarkt, der ein Stück weit vom Gasmarkt entkoppelt ist, einmal zu entlasten. Auf der anderen Seite hat das Thema erneuerbarer Ausbau eine neue Dimension bekommen. Die Ziele, die wir haben, 160 Gigawatt zusätzlich Wind- und Solarpark zu errichten, sind extrem herausfordernd. Vor allen Dingen, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen, um das zu erleichtern, eigentlich noch nicht geschaffen worden sind. Wir sehen aber auch einen riesigen Push in das Thema Wasserstoffwirtschaft, nicht nur in Europa oder in Deutschland, sondern weltweit. Für Deutschland heißt das eine Installation von 10 Gigawatt von Elektrolysekapazitäten bis 2030, eine Produktion von ungefähr 1 Million Tonnen grünen Wasserstoff. Die Ziele halte ich für zu gering. Das wird sicherlich mehr werden. Aber das Hauptproblem ist, dass wir die flexible Gesetzgebung die vereinfachte Vergabe von Lizenzen noch nicht sehen. Wenn wir, nächste Folie bitte. Was wir sehen, ist definitiv die Gesetzesvorgaben auf europäischer Ebene und auch zum Teil auf deutscher Ebene werden schon erweitert. Das Thema Wasserstoffimporte in Deutschland, den wir definitiv brauchen werden, wird von der H2 Global Foundation getrieben. Das wird um H2 Europe erweitert. Das heißt, es nicht nur Import aus transatlantischen Regionen, sondern auch Import oder in Deutschland erzeugter Wasserstoff soll dort aufgekauft werden im Rahmen von CFDs. Es gibt Fördermittel im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie. Es ist im Gespräch, mögliche Subventionen für Wasserstoffbrennstoffzellen zu definieren. Dort ist das Ziel, bis 2030 die Hälfte der bestehenden 250.000 schweren Diesel-LKWs auf Wasserstoff umzurechnen. Und der Druck wird natürlich noch dadurch erhöht, dass es von der EU her ein Anliegen gibt, Deutschland in zwei Strommärkte aufzuteilen, einen nördlichen und einen südlichen Sektor, da die Interkonnektoren zwischen beiden nicht wirklich gut ausgeprägt sind. Ich erwähne nur das Thema Südlink. Und dieser gemeinsame Strompreis, der in Deutschland existiert, auf Kosten von 19 Milliarden Euro Regelenergie im Prinzip erzeugt wird, die auf alle umgelegt werden, was von der EU sehr kritisch geschrieben wird. All das erzeugt einen gewissen Druck, in Deutschland den Energiemarkt zu verändern. Wir sehen aber natürlich auch auf der EU-Ebene Änderungen, dass Zusammenarbeit im Bereich von Wasserstoffprojekten neu gefördert wird. Auf dem TEN-E-Vehikel werden 5,8 Milliarden Euro für gemeinsame Projekte in der Wasserstofferzeugung auf der EU-Ebene bereitgestellt. Und besonders interessant ist eigentlich das Thema A4-AFIT. Dort wird vorgeschrieben, bis 2028 europaweit Wasserstoff- und Elektrotankstellen im Abstand von 100 Kilometern zu installieren, mit einer täglichen Kapazität von mindestens 2 Tonnen. Das wird wird die Infrastruktur massiv beeinflussen und auch die Erzeugungskapazitäten für grünen Wasserstoff sind im Moment noch gar nicht vorhanden, um dieses Thema voranzutreiben. Aber es ist genau die Zeit jetzt, sich auf diese Themen zu spezialisieren und auch neue Geschäftsmodelle und neue Technologien in den Markt zu bringen, um diesen Hochlauf zu ermöglichen. Das ist genau das, worauf sich H2E spezialisiert, in der Absorption von Spitzen der Solar- und Windenergie, diese umzuwandeln in einen konstanten Fluss von grünen Elektronen und grünen Molekülen, also die Volatilität aus dem Stromnetz herauszunehmen. Weil wie wir alle wissen, der Ausbau der Erneuerbaren führt natürlich zu anderen technischen Problemen. Wir haben Spitzen im Energieerzeugung, die durch den Verbrauch nicht abgedeckt werden. An sonnigen Tagen erzeugen wir wesentlich mehr Energie, als wir benötigen. An windigen Tagen, wenn Sie die Autobahn passieren, sehen Sie meistens ganze Windparks, 130, 40, 50% der Windräder sich bewegen. Die anderen sind nicht kaputt, die sind einfach abgeregelt, weil wir nicht wissen, wie wir diese Energie umwandeln können und verwenden können. Jetzt gibt es in Deutschland vor allen Dingen die Diskussion, dass erneuerbare Energie im Prinzip alle Probleme löst, dass grüne Elektronen viel zu wichtig sind, um sie in grünen Wasserstoff umzuwandeln und Wasserstoff eigentlich der Champagner der Energiewirtschaft ist. Also teuer, sehr selten und sollte nur zu gegebenen Anlässen verwendet werden. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Trugschluss, der sich mehr und mehr beginnt, in der deutschen Politik sich aufzulösen. Wenn ich unser Geschäftsmodell von H2E erkläre, dann verwende ich gerne das Thema von Erdbeermarmelade. Wenn Sie Erdbeeren herstellen als Farmer, dann stehen die Erdbeeren Ihnen nur in bestimmten Zeiten, in bestimmten Wochen oder Monaten zur Verfügung. Und die Supermärkte in der Umgebung, die ihre Erdbeeren aufkaufen, brauchen entweder mehr Erdbeeren oder weniger Erdbeeren. Sie werden nie den wirklich richtigen Demand treffen. Auf der anderen Seite, wenn Sie Transportprobleme haben, die Erdbeeren nicht zum Markt bekommen, dann haben Sie das Problem, was machen Sie mit dem Überschuss an Erdbeeren? Sie können sie auf dem Feld verrotten lassen oder Sie können sie umwandeln in etwas anderes, in Erdbeermarmelade. Die kann man gut halten, die kann man weiterverwenden, dort entsteht Wertschöpfung und die ist sicherlich für andere Möglichkeiten gut einzusetzen. Und genau das ist das Geschäftsmodell von H2E. Zuschuss- oder Überschussenergie, die grün erzeugt wird, die nicht vom Netz aufgenommen werden kann, die nicht von Verbrauchern aufgenommen werden kann, umzuwandeln von grünen Elektronen in grüne Moleküle. Die präferierten Gebiete, um diese grünen Wasserstoffmoleküle zu erzeugen, sind natürlich vor allen Dingen der Nordosten der Bundesrepublik, weil dort sind wir oberhalb des Netzengpasses, der dazu führt, dass wir sehr hohe Regelkosten haben. Wir entwickeln hier 4 Projekte, die eine Ausbaukapazität bis 2030 von 1 Gigawatt haben. Und wir können dort insgesamt in der ersten Phase bis 2025/26 ungefähr 400 Megawatt RED2-konformen grünen Wasserstoff erzeugen über Elektrolyse. Das entspricht ungefähr 25.000 bis 30.000 Tonnen grünen Wasserstoff, der zurzeit in den Markt verkauft wird und erzeugt werden kann. Das ist der erste Schritt, eigentlich diese Sachen zu ermöglichen. Und das Gute daran ist auch, dass die Erzeugungsorte dieser Elektrolyseurstandorte meistens Lost Places sind, das heißt aufgegebene Standorte, die zwar von der Infrastruktur her gut geeignet sind, aber ansonsten, was Industrieansiedlung angeht, nicht sehr attraktiv sind. Der erste Standort, den wir offensichtlich verkündet haben, war Lubmin, ein ehemaliger Kernkraftstandort, wo vor der Wende mal über 13.000 Leute gearbeitet haben, was heute zurückgebaut wird. Ein Standort, der eine perfekte Anbindung hat für Strom und auch für Infrastruktur. Die Anforderungen für solche H2E-Werke oder für die Erzeugung von grünem Wasserstoff im Allgemeinen, das gilt für eigentlich alle, ist, sie brauchen einen sehr mächtigen Stromanschluss, bevorzugt 110 kV oder 380 kV, Abnehmer für Wärme und Dampf, wenn das gewünscht ist, ein Anschluss ans Gassystem, Flächen von 5 bis 10 Hektar und dann können Sie Wasserstoff und Wärme in grüner Form liefern und Nebenprodukte. Jetzt ist die Frage, wie groß wird der Wasserstoffmarkt sein oder der grüne Wasserstoffmarkt? Es gibt ja bereits einen grauen Wasserstoffmarkt, wo vor allen Dingen durch Methan-Dampfreformation Wasserstoff erzeugt wird. Und wir sehen im Endeffekt, dass der Wasserstoffmarkt sich sehr rapide entwickelt. Das liegt aber auch daran, dass wenn wir das Thema Dekarbonisierung als Hauptziel eigentlich und der Aktivitäten auf dem Umbau des Energiemarkts als Anspruch gesehen wird, natürlich nicht alle Probleme löst. Mit grünem Strom können Sie nicht alle Segmente des Lebens dekarbonisieren. Ja, Sie können Kurzstrecken, Lastwagen, LKWs, Züge, Wärme etc. und Kurzstreckenflüge mit elektrischem Strom, der grün erzeugt wird, dekarbonisieren. Es gibt aber ein Riesensegment, wo das nicht möglich ist. Überall da, wo Sie sehr hohe Temperaturen brauchen, Brennereien, Glasherstellung oder auch Stahlherstellung, erfordert hohe Hitze. Und überall da, wo Sie Moleküle benötigen, wie zum Beispiel in der Chemieherstellung oder auch in der Herstellung von Kerosin, Flugzeugbenzin etc., wo Sie Wasserstoff zugeben müssen, benötigen Sie Moleküle und keine Elektronen. Hier ist der Bedarf heute ungefähr 90 Millionen Tonnen pro Jahr. Und wir sehen, dass der bis 2050 auf über 800 Millionen Tonnen ansteigen wird. Die starken Wachstumsmärkte, wo also keine Verdrängung stattfindet und der grüne Wasserstoff nicht unbedingt im Wettbewerb mit dem grauen Wasserstoff steht, ist vor allen Dingen der Schwerlast-Lkw. Alles 40 Tonner, die dort bewegt werden müssen, selbst unter dem Kühlansatz, lassen sich sehr, sehr schwer elektrifizieren. Tankvorgänge mit elektrischem Strom bei der Batteriegröße dauern sehr lange. Wenn man das mit Wasserstoff macht, mit einer Brennstoffzelle und einer Batterie, ist das eine sehr, sehr geschickte und elegante Lösung. Die Reichweiten sind über 500 Kilometer. Das ist das, was ein Fahrer auch in seiner Schicht fahren kann. Der Tankvorgang dauert 8 bis 10 Minuten, also unwesentlich länger, als wenn Diesel getankt wird. Und das Ausbau des Tankstellennetzes, was sich verdreifachen wird bis 2030, wird hier im Verband mit dem Flottenausbau von Wasserstofffahrzeugen den Verbrauch und den Demand treiben. Wir sehen auch Einsatzmöglichkeiten im Bahnverkehr. Und als letzten Schritt sehen wir eigentlich die Verdrängung vom Ammoniak oder auch vom grünen Methanol durch grünes Methanol. Aber hier ist natürlich der Wettbewerbsdruck und die Kostensensibilität wesentlich höher als in den ersten beiden Segmenten. Wenn man sich das heute mal anguckt und einen Markttest macht, man kann ja heute bereits grünen und auch grauen Wasserstoff an der Tankstelle kaufen. Der graue Wasserstoff wird zurzeit verkauft für 12,85. Wenn man die Mehrwertsteuer abzieht, dann kostet das Kilogramm Wasserstoff ungefähr 10 Euro. Ein Schwerlast-Lkw verbraucht auf 100 Kilometer zwischen 8 und 9 Kilogramm Wasserstoff. Ein normaler Personen-Pkw ungefähr 1 Kilo. Das heißt, im Moment ist es billiger für einen Lkw-Provider, grünen Wasserstoff zu tanken oder sogar grauen Wasserstoff, weil mit grünem Wasserstoff zahlt auch keine Mautgebühren. Das heißt, grüner Wasserstoff ist in diesem Marktsystem bereits wettbewerbsfähig. Das große Problem, was die Industrie vor sich hat, ist, wir sehen heute weltweit bis 2030 350 Gigawatt an Elektrolyseprojekten in unterschiedlichsten Stadien, von PowerPoint bis zur FID. Auf der anderen Seite gibt es aber auch heute nur 30 Gigawatt an Elektrolyseurkapazitäten bis 2025, die zurzeit da sind oder angekündigt sind. Das heißt, die Realisierungswahrscheinlichkeit all dieser Projekte ist eindeutig dadurch limitiert, dass man Elektrolyseure heute nicht als Commodity kaufen kann. Das ist definitiv eines der Faktoren, die heute zu einer Limitierung führen. Auf der anderen Seite, weltweit sehen wir allein in den USA mit dem Inflation Reduction Act einen massiven Push Richtung grünen Wasserstoff, Installation von Elektrolyseuren, Verwendung von grüner Energie etc., die extrem schnell hochläuft und extrem gut gefördert ist durch die Tax Credits. Wir sehen auch in China einen massiven Ausbau. China möchte im Prinzip 1 Terawatt pro Jahr an Solarenergieanlagen produzieren. Windenergiemarkt extrem hoch mit 388 Gigawatt. Das heißt, die Wachstumskurven dort sind extrem hoch. Die große Gefahr, die ich sehe, oder sagen wir mal so, das Positive, das Negative, ich glaube, wir sind in Deutschland auf einem guten Weg, unser Energiesystem umzubauen. Und ich sehe auch durchaus gute technische Möglichkeiten, das zu realisieren. Der richtige Zeitpunkt für Investitionen ist jetzt. Die Rahmenbedingungen sind noch etwas hinterher. Und wir müssen uns extrem beeilen in Deutschland, dass wir gegenüber den USA, den China dort nicht am Boden verlieren, weil die Investitionsmöglichkeiten sind in USA und China im Moment weitaus besser als in Deutschland. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich sehr genau anschauen muss. Damit würde ich meine Präsentation beenden und freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, vielen, vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Ich würde da ganz gerne anknüpfen. Ich habe während der Präsentation mehrfach gehört, es gibt grünen Wasserstoff, blauen, grauen, alles Mögliche. Können Sie da vielleicht kurz drauf eingehen? Was sind dann die Unterschiede zwischen diesen Farben?
Ja, es gibt also in der Farbenlehre vom Wasserstoff inzwischen, sage ich mal, eine sehr hohe Diversität. Im Endeffekt grauer Wasserstoff ist Wasserstoff, der erzeugt wird aus Dampfreformation von Methan, also Erdgas wird mit Wasserdampf unter hohen Temperaturen aufgespalten in Wasserstoff und in CO2. Das CO2 wird dabei in die Atmosphäre entlassen, das ist grauer Wasserstoff. Es gibt noch weißen Wasserstoff, das der in der Natur vorkommt, relativ selten. Es gibt blauen Wasserstoff. Dort wird bei der Herstellung des grauen Wasserstoffes das CO2 aufgefangen und über CCS verpresst. Das heißt, CO2 entweicht nicht in die Atmosphäre, entsteht aber bei der Produktion von Erdgas, beim Transport von Erdgas und so ein bisschen auch bei der Dampfreformation. Es gibt den grünen Wasserstoff, der komplett nachhaltig hergestellt wird aus elektrischer, erneuerbarer Energie, also Wind, Solar oder Wasserkraft unter bestimmten Voraussetzungen, die in der RED2 definiert sind. Es gibt noch türkisen Wasserstoff. Da wird Wasserstoff aus Methan gewonnen mittels Pyrolyse, wobei dann Kohlenstoff ausfällt, aber kein CO2 entweicht. Und es gibt noch pinken Wasserstoff, der erzeugt wird durch Strom aus Atomreaktoren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Farbenlehre damit abgeschlossen ist. Es wird garantiert noch mehrere Farben geben.
Irgendwann gibt es bestimmt einen ganzen Regenbogen, aber vielen Dank auf jeden Fall. Kurze Frage zum grauen Wasserstoff mit Erdgas, sagen Sie, wie beeinflusst dann jetzt die Gaskrise die Herstellung von dieser Art Wasserstoff?
Ja, das ist genau das Thema. Der Wasserstoffpreis für grauen Wasserstoff ist praktisch schon fast in der Parität mit dem grünen Wasserstoff angekommen, weil auf der einen Seite das Vorprodukt Methan extrem teuer geworden ist und auch das Thema Ausfallsicherheit dazugekommen ist und auch der CO2-Preis natürlich noch dazugerechnet werden muss. Also im Moment, sage ich mal, sind die Kostenkurven von grünem Wasserstoff und vom grauen Wasserstoff, sage ich mal, relativ nah beieinander.
Okay, perfekt, danke schön. Also ich habe es verstanden, ich meine, grüner Wasserstoff ist natürlich the place to be. Das ist ja das, was auch am meisten Sinn macht. Aber können wir in Deutschland genug erneuerbare Energien aus Wind, Solar etc. pp. Herstellen, um eben diesen riesen Bedarf irgendwie nachzukommen? Da müsste es doch eigentlich eine Schere geben.
Also die Schere gibt es. Es gibt sicherlich unterschiedliche Denkmodelle. Aus der, wo ich herkomme, ich sage, wir importieren heute als Deutschland 78% unserer Primärenergie in Form von Elektronen und Molekülen nach Deutschland. Würden wir die Braunkohle, sage ich mal, auch abschalten, wäre es deutlich über 83%. Das heißt, wir werden sicherlich nicht energieautark werden als Deutschland. Das heißt, wir werden auch beim Thema Wasserstoff bei uns in Deutschland produzieren, aber wir werden auch Wasserstoff importieren müssen. Das Thema Import wird sicherlich 2/3 langfristig abdecken, aber die Frage ist, in welcher Form, ob es grünes Methan oder grünes Methanol werden wird oder reiner Wasserstoff. Das sehe ich von den Transportkosten her zurzeit noch sehr kritisch. Aber der Ausbau der erneuerbaren Energien, der ja in Deutschland kommen muss, allein um das Thema auch auf dem Energiemarkt, auf dem elektrischen Energiemarkt zu schließen, führt halt zu Volatilitäten. Und diese Volatilitäten reichen aus, um durchaus mehrere Millionen Tonnen Wasserstoff im Jahr zu produzieren und im Prinzip den Energiemarkt damit zu stabilisieren. Also ich sehe das durchaus nicht nur als Nischenmarkt, sondern durchaus als einen potenziellen Markt, der groß genug ist, dass er relevant sein wird.
Okay, super, super spannend. Ich verstehe schon, wir werden viel importieren müssen. Das macht Sinn. Heißt es aber auch rein geopolitisch gesehen, dass die zukünftigen, die, sage ich jetzt mal, die Länder, die größten Hersteller von Wasserstoff sind, auch diejenigen sind, die auch viele erneuerbare Energien im Land haben. Ich denke jetzt natürlich an Afrika oder andere sonnigen Länder, die halt sehr viel Solar haben. Könnten die jetzt irgendwie ernsthafte Wettbewerber zu den ölproduzierenden Nationen werden in Zukunft?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja, theoretisch ist das möglich. Wir sehen aber natürlich auch, dass viele erdölproduzierende Länder wie Saudi-Arabien zum Beispiel auch auf das Thema Wasserstoff setzen, wie zum Beispiel mit dem NEOM-Projekt. Die haben natürlich auch die das Balance Sheet und die finanzielle Firepower und die Ausgangsbedingungen Wind und Sonnenstrom und Fläche dort zu investieren. Das Hauptproblem, was ich bei dem Thema Import sehe, ist vor allen Dingen die Frage, wie importiert wird. Reiner Wasserstoff lässt sich sehr schlecht transportieren, außer in Pipelines. Pipelines ist überhaupt kein Problem. Das spricht halt für die lokale Erzeugung. Aber eine Verdichtung und ein Runterkühlen auf minus 253 Grad Celsius, also viermal so viel wie LNG oder doppelt so wenig wie LNG, ist extrem energieintensiv. Es gibt keine Infrastruktur dafür, weder Schiffe noch Anlandeterminals. Man kann das mit Derivaten machen, wie Ammoniak oder wie grünes Methanol. Dort gibt es Infrastruktur für, die existiert schon. Allerdings erzeugt das im Endeffekt keinen grünen Wasserstoff, weil ich müsste das Produkt dann wieder am importierten Ort wieder zerlegen, was extrem energieintensiv ist und die Kosten erhöht. Das heißt, die Transportkosten sind ein nicht zu unterschätzender Fakt bei den Preisen und bei den Kosten, die wir sehen. Es sei denn, wir reden über Pipelines. Pipelines sind ein probates Mittel, um Wasserstoff zu transportieren. Deswegen spricht sehr viel gerade im ersten Schritt für lokale Erzeugung.
Okay, super, vielen Dank. Ich meine, das ist natürlich super spannend und auch kritisch. Ich meine, Sie jetzt als deutsches Unternehmen, investieren Sie auch in Projekte im Ausland? Also ist es Ihr Ziel, da auch so ein gewisses Netzwerk aufzubauen oder setzen Sie wirklich auf Deutschland als Standort?
Wir setzen noch als relativ junges Unternehmen vor allen Dingen auf Deutschland als Standort. Einfach deshalb, weil wir natürlich die Netzwerkbedingungen, die Erneuerbaren und auch, sagen wir mal, das ganze politische Umfeld extrem gut kennen in Deutschland. Energie ist immer ein politisches Spiel. Dort im Ausland involviert zu sein, schließen wir nicht aus, würden wir mit starken Partnern machen und vorantreiben, aber nicht in der jetzigen Phase. Das wäre für uns wahrscheinlich zu früh. Aber grundsätzlich ist dieses Thema durchaus übertragbar, muss sich die Regularien natürlich sehr genau angucken, aber die werden ja auch auf europäischer Ebene mit der RED II beschlossen.
Okay, dankeschön. Und können Sie vielleicht kurz darauf eingehen, welche notwendigen Schritte eben von der Politik gegangen werden müssen, damit das Thema Wasserstoff im Zeitplan auch vorankommt? Oder kommt es schon gut voran?
Naja, es fehlen halt noch, sag ich mal, sehr viele Rahmenbedingungen. Die RED II ist immer noch nicht verabschiedet. Wenn ich verabschiedet ist, dann brauche ich eine Umsetzungsanweisung für Deutschland. Da gibt es halt im Moment noch Hürden. Auch die IPCEI-Projekte, die in Brüssel beantragt sind, sind nicht wirklich freigegeben und gesprochen. Das führt dazu, dass man noch sehr lange warten muss. Das trifft jetzt weniger uns als HR2E, weil wir keine IPCEI-Projekte beantragt haben. Aber für viele deutsche Projekte ist das ein Hindernis. Es gibt noch ein bisschen was an Regularien, sagen wir mal, zu beschließen. Und ich glaube, so ein bisschen zeichnet sich jetzt ab, dass das Thema mehr Relevanz bekommt, auch in der deutschen Politik. Weil dadurch jetzt die USA natürlich dort einfach mal eine ziemlich starke Subventionsarie losgetreten haben, sieht man schon die Gefahr, dass unter Umständen Investitionen, Produktion etc. abwandern. Und eigentlich praktisch wie bei der Solarbranche, wir in die Vorleistung gegangen sind und hinterher, sage ich mal, die Erdbeeren von jemand anderem geerntet werden.
Und jetzt gehen wir davon aus, dass die Politik schreitet gut voran, die Voraussetzungen sind da. Wie hoch wäre dann ein realistischer Anteil von Wasserstoffenergie gemessen am gesamten Energiemix?
Na gut, Energie, sage ich mal, das muss man sich jetzt genau angucken. Auf der einen Seite entsteht ein neuer Markt im Transportwesen und würde praktisch der Dieselverbrauch runtergehen und die Flotte in Deutschland einfach, sage ich mal, mit Wasserstoff betrieben werden. Wenn wir es schaffen, bis 2030 die Hälfte der Flotte auf Wasserstoff umzustellen, geht dort sehr stark den Dieselverbrauch zurück. Im Stromverbrauch spielt das keine Rolle, zumindest von unserer Seite aus nicht, weil wir Wasserstoff nicht rückverstromen werden, weil dazu ist es im Moment einfach von den Rahmenbedingungen nicht notwendig. Wenn man sagen würde, man möchte ein elektrisches Netz bauen, was komplett auf Erneuerbaren aufgebaut ist, und man möchte die typischen Dunkelflauten in Deutschland abfedern mit Rückverstromung von Wasserstoff, dann reden wir über eine Größenordnung von ungefähr 200 Milliarden allein Energiekosten bei dem jetzigen Wasserstoffpreis. Das sind also Zahlen, die sind noch relativ hoch. Aber ich glaube, dass wir einen Teil von 5-10% sicherlich sehen werden, dass der auf Wasserstoff geswitcht wird.
Okay, super. Ich gehe jetzt kurz zurück auf dieses Bild. Ich fand das eigentlich sehr spannend, wie Sie hier sozusagen die Welt in zwei Teilen aufteilen. Sie sagen Elektrifizierung bei den Autos, bei der Mobilität generell. Ist das wirklich eine Notwendigkeit oder könnte Wasserstoff auch diesen Bereich übernehmen? Was sind die Unterschiede zwischen einem E-Auto und einem Wasserstoffauto? Was sind die Vor- und Nachteile? Ist es auch ein Bereich, wo Sie Wasserstoff sehen?
Also grundsätzlich ist der Unterschied zwischen einem E-Auto und einem Wasserstoffauto nicht sehr groß. Also wir reden ja nicht über einen Verbrennungsmotor mit Wasserstoff, sondern wir reden auch beim Wasserstoffauto, wie beim Elektroauto, über ein Auto, was über einen elektrischen Antrieb verfügt, was über eine Batterie verfügt. Beim Elektroauto hört das dort auf, da wird die Batterie über die Steckdose geladen. Beim Wasserstoffauto wird über eine Brennstoffzelle Wasserstoff aus dem Wasserstofftank entnommen und die Batterie geladen. Eigentlich ist es ein Prius Reloaded. Das heißt, von der Technologie her reden wir immer über elektrische Antriebe. Sicherlich hat das die Vorteile, gerade bei großen Massen, dass die Batterie kleiner werden kann. Das ist ein Vorteil, der sich vor allen Dingen im Schwerlastverkehr auszahlt. Die hat keine riesige Batterie braucht und keine lange Ladezeit. Bei Wasserstofftanken geht schneller und das lässt sich natürlich auch bei Wasserstoff-PKWs vorstellen. Es gibt ja wie zum Beispiel die Mirai oder auch, glaube ich, ein X5 inzwischen und auf Wasserstoffantrieb, das funktioniert. Das kann man jetzt, ich glaube, das wird man sehen, inwieweit welche Technologie sich durchsetzt. Aber ich sag mal, für den urbanen Pkw-Verkehr in der Größenordnung von 200 Kilometern etc. ist ein Elektroauto mit einer Batterie, die man direkt laden kann, ein probates Mittel, das existiert. Für den Langstreckenverkehr wird es schwieriger werden. Ich glaube, das Bild ist mit Absicht so ein bisschen überlappend gezeigt. Bei den extremen Enden hat jede Technologie oder das Elektron oder das Molekül einen gewissen, sehr starken Vorteil. In der Mitte wird es Überlappungen geben. Und dort kann man sich sicherlich beide Sachen vorstellen. Es wird auch beide Sachen geben, glaube ich.
Okay, das ist spannend. Ich schiele jetzt nämlich auf das Bild mit dem Haus, das Thema Privathäuser. Privathäuser in Deutschland nutzen natürlich zu einem sehr hohen Anteil Gas im Moment. Könnte man das Gasleitungsnetz in Zukunft für Wasserstoff nutzen?
Grundsätzlich ja. Man muss ja sagen, bis in die 80er Jahre herein hat man in Deutschland ja sehr viel Stadtgas verbraucht. Und Stadtgas hatte einen Wasserstoffanteil von 70-80%. Das heißt, viele Leitungen, die heute liegen, sind ohne Schwierigkeiten auf Wasserstoff umstellbar. Das Stadtgas ist einfach, weil es aus Kohle hergestellt worden ist, einfach durch das billige Erdgas verdrängt worden. Aber ja, die meisten Pipelines kann man umstellen. Ja, man muss neue Druckstationen ermitteln, man muss bestimmte Kessel umstellen etc. Aber grundsätzlich ist das Leitungsnetz Wasserstoff geeignet, bis auf wenige Ausnahmen.
Okay, super spannend. Ich gucke jetzt ein bisschen auf die Uhr. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich würde jetzt ganz gerne zwei letzte Fragen stellen. Eine Frage aus dem Publikum bezieht sich auf das Thema Wasserverbrauch in der Herstellung von Wasserstoff. Ist das als nachhaltig zu betrachten? Wie viel Wasser braucht man eben, um Wasserstoff herzustellen? Kannst du da vielleicht ein bisschen drauf eingehen?
Ja, grundsätzlich ist das chemisch relativ einfach. Von einer Tonne Wasser kann man 180 Kilo Wasserstoff erzeugen. Ja, der Rest ist Sauerstoff. Das ist relativ trivial. Ich sag mal, in den Gegenden, wo wir das herstellen, ist das Thema Wasser kein großes Problem, weil wir nutzen vor allen Dingen ehemalige Kraftwerkstandorte nach. Und der Kühlwasserverbrauch in einem großen Kraftwerk ist wesentlich höher als für die Hydrolyseverfahren. Wenn man in den Export geht, sage ich mal, das Thema Wasser ist sicherlich ein größeres Problem in Gegenden wie Namibia oder Australien, wo sowieso das Thema Wasser relativ knapp ist. Wenn man auf Salzwasser zurückgreifen kann, ist das kein Problem. Also das Aufreinigen von Salzwasser zu Süßwasser, was dann zerlegt wird, hat keinen deutlichen Kostennachteil gegen einer normalen Süßwasserversorgung. Ist also für uns in Deutschland kein Problem. In anderen Gegenden könnte es ein Problem sein. Aber grundsätzlich von den Mengen durchaus beherrschbar.
Okay, super spannend. Dann gehen wir doch auf die letzte Frage zu. Es gab tatsächlich mehrere Fragen. Sie sind ja auch kurz darauf eingegangen in Ihrem Vortrag. Es gibt ja ein Ungleichgewicht bei der Energieversorgung Nord versus Süd. Wie bekommt man die Energie in den Süden von Deutschland? Welche Lösungen sehen Sie da für dieses Problem?
Gut, wenn man das Thema Energie nimmt, muss man natürlich die zwei Sachen betrachten. Das Thema elektrische Energie ist etwas schwieriger. Da hoffen wir alle auf Südlink. Aber selbst wenn Südlink fertig ist, wird die Kapazität nicht ausreichen, wenn die Kernkraftwerke in Bayern vom Netz gehen. Also der Leitungsausbau muss massiv verstärkt werden oder es wird irgendwann zwei Preiszonen geben. Das heißt, das Thema beim bei dem Austausch von Elektronen ist schwieriger als beim Austausch von Molekülen. Es gibt Pläne für ein Hydrogen Backbone in Deutschland, wo Wasserstoffpipelines Richtung Süden gehen oder bestehende Pipelines umgenutzt werden können. Und das ist eigentlich ein probates Mittel, weil diese Leitungen liegen im Prinzip schon. Und Wasserstoff dort runterzubringen, wenn die Wasserstoff-Assets im Norden Deutschlands an das Pipeline-Netz angeschlossen sind, ist meiner Meinung nach relativ einfach und vom Zeitplan umsetzbar. Nur mal so als Datenpunkt, wenn man eine Erdgasleitung nimmt, keine Wasserstoffleitung, und eine Hochspannungsleitung nimmt, kriegt man durch eine Erdgasleitung das 7-fache der Energiedichte wie durch eine elektrische Leitung. Das heißt, es ist eine sehr effiziente Art und Weise zu transportieren. Und durch den Speicherfaktor, weil die Moleküle bleiben halt da, wo sie sind, wenn man sie nicht braucht, ist das wahrscheinlich der beste Weg, grüne Energie in den Süden zu bekommen.
Andrea Scherenbeck, tausend Dank für den super spannenden Vortrag. Ich habe sehr viel gelernt. Ich bin mir sicher, dass unsere Teilnehmer auch sehr viel gelernt haben. Danke auch für die guten Antworten auf meine Fragen, auf unsere Fragen. Ich bedanke mich auch natürlich bei dir, Helene Windischbauer. Vielen Dank für deine Einsichten, was der Markt angeht. Und der letzte Dank und der größte Dank geht natürlich auch an Sie, liebe Teilnehmer. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe, dass wir uns spätestens in 2 Wochen wiedersehen bei den nächsten CIO-Markt-Update-Call zum Thema US Midterm Elections. Und jetzt bleibt mir nichts mehr übrig, als Ihnen einen wunderschönen Nachmittag zu wünschen. Tausend Dank und bis zum nächsten Mal.